Wort zu uns auslegen wird heute. Es geht um das Laubhüttenfest. Die Juden feiern heute den letzten Tag des siebentägigen Festes. Und das ist ein Fest des Dankes. Das ist auch ein Fest der Freude. Und ich lese uns einen Text aus Nehemia. In Nehemia sind die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Sie sind dabei, einen Tempel wieder aufzubauen. Sie sind dabei, die Wurzeln ihres Glaubens neu zu entdecken. Ich lese aus Kapitel 8, die Verse 8 bis 18, aber ich beginne dem Ende von Kapitel 7 und Vers 1 von Kapitel 8, um da den Zusammenhang zu stellen. Als nun der siebente Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde. Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebenten Monats. Jetzt geht's in Vers 8 weiter. Und die Leviten legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weinet nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Und am zweiten Tage versammelten sich die Häupte der Sippen des ganzen Volkes und die Priester und Leviten bei Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichte. Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Israeliten am Fest im siebenten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Da ließen sie es kundtun und ausrufen in allen ihren Städten und in Jerusalem, und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und Zweige von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und holte sie und machte sich Laubhütten, ein jeder auf seinem Dach und in seinem Hof und in den Vorhöfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen waren, machte Laubhütten und wohnte darin. Denn dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan. Und es war eine sehr große Freude. Und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen, vom ersten Tag an bis zum letzten. Und sie hielten das Fest sieben Tage und am achten Tage die Versammlung, wie sich's gebührt. Ich bitte euch nochmal aufzustehen, wir singen noch ein Lied.
Guten Morgen euch allen. Er ist mein Retter und mein Gott, haben wir als letztes gesungen. Darum soll's auch heute Morgen gehen. Mein Retter, mein Gott. Und das ist so deutlich an diesem jüdischen Fest, Laubhüttenfest, Sukkot. Und das ist so deutlich an diesem biblischen Fest, Laubhüttenfest, Sukkot. Vielleicht hat der eine oder andere schon überlegt, was wird denn heute auf mich zukommen? Jetzt wird der Thomas von seinen ganzen Reisen erzählen. Vor einem Jahr durfte ich mit meiner Frau Sukkot in Jerusalem feiern. Ist unvergesslich, wunderschön. Aber das ist heute nicht das Thema. Ich zeige euch auch nicht meine Urlaubsbilder, sondern ich möchte über das biblische Fest sprechen, Sukkot. Es heißt im dritten Buch Mose in Kapitel 23, wir werden den Text später auch hören, noch nicht weiter, Matthias. Wir lesen in 3. Mose 23, Vers 41 über dieses Laubhüttenfest. Und ihr sollt es 7 Tage im Jahr als Fest für den Herrn feiern, eine ewige Ordnung für alle Generationen. Laubhüttenfest ist eine ewige Ordnung. Ich wurde heute Morgen gefragt, warum ich so schick angezogen bin. Also ich habe jetzt mein Jackett aus Temperaturgründen am Stuhl hängen lassen, weil das biblisch ein ganz, ganz hoher Tag ist, wo gefeiert wird. Dabei geht es mir natürlich heute Morgen nicht um die Form. Form habe ich euch auch aus Israel mitgebracht, was man an Sukkot so tut, werde ich euch später erklären. Es geht natürlich um den Inhalt, und das war schon immer so. Es geht um den Inhalt, und der Inhalt ist, Gott ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Ja, mach mal eine weiter, bitte. Es heißt im 5. Buch Mose, Kapitel 16, 3-mal im Jahr soll alles, was männlich ist bei dir, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die er erwählen wird. Gott wird sich, wir sind ja hier im 5. Buch Mose, später eine Stätte erwählen, wo er wohnen wird. Eine Stätte, wo er zu finden ist. Jerusalem. 3-mal im Jahr am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Laubhüttenfest. Aber man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Ein jeder gebe, was er geben kann nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. 3-mal im Jahr alle Männer nach Jerusalem. Da ist einmal das Passafest im Frühjahr, Passa und Fest der ungesäuerten Brote. Könnte man nächstes Frühjahr drüber reden. 7 Wochen später das Wochenfest, Shavuot. Das kennen wir und so kommt es auch in der Bibel vor als Pfingsten, neutestamentlich. Und jetzt im Herbst, im Monat Tischri, das Laubhüttenfest oder Sukkot. Alle 3 dieser Feste, dieser höchsten Feste, sind Erntefeste. Genauer gesagt, Erntedankfeste. Man gibt Gott etwas zurück von dem vielen Segen, den er im vergangenen Jahr gegeben hat. Da werde ich noch mal kurz drauf eingehen. Alle 3 Feste haben geistliche Bedeutung. Und hier erwähne ich jetzt nur das Laubhüttenfest. Wer das alles intensiver machen will, kann sich dieses Skript gerne aus dem Internet laden. Steht wie immer auf unserer Gemeindewebseite. Laubhüttenfest. Gott wohnt mitten unter seinem Volk. Gott wohnt mitten unter seinem Volk. Kein Volk hat so eine Gegenwart Gottes, dass Gott wirklich unter ihnen wohnt. Das ist das Wunder von Sukkot, da wird es gefeiert. Aber das ist das Wunder durch die ganze Geschichte hindurch. Gott mitten unter seinem Volk. Das heißt für mich ganz stark, Gott ist die Mitte meines Lebens. Gott ist die Mitte deines und meines Lebens. Da hat Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt, daran denkt man an Sukkot, und sie müssen durch die Wüste wandern. Das ist nicht einfach. Eben warst du zwar noch in der Sklaverei, aber immerhin, du hast eine gewisse Rahmen, in dem du leben kannst. Und jetzt kommst du in diese Wüste, hast kein Wasser, hast nichts zu essen und du bist völlig von Gott abhängig. Geht Gott mit. Ich empfehle euch, wenn ihr diese Texte im zweiten bis vierten Buch Mose lest, wie Israel durch die Wüste geht, aus Ägypten raus, durch die Wüste ins gelobte Land. Achtet darauf, wie oft sie fragen, geht Gott wirklich mit? Ist Gott wirklich mitten unter uns? Meine Frau hat mich darauf hingewiesen, was das genau auch heißt. Gott mitten unter uns. Gott will beim Volk wohnen. Da kommt ein Text, den überlest man oft. Lagerordnung. Wie lagern sich die Israeliten in der Wüste? Habt ihr den schon mal bewusst gelesen? Also bei mir geht es da meistens ein bisschen schneller. Schade. Denn das ist faszinierend. 12 Stämme haben wir. 3 Stämme im, von mir aus gesehen, Westen. 3 im Norden. 3 im Osten. 3 im Süden. Und in der Mitte die Stiftshütte. Die Stiftshütte. Da, wo Gott zu finden ist. Schon da wird ausgedrückt, was das heißt. Gott mitten unter uns. Und so ist Gott mitten unter diesem Volk, als sie durch die Wüste gehen müssen, gegen Feinde kämpfen müssen, wo sie sich immer wieder auflehnen gegen Gott, wo sie murren, unzufrieden sind, bis hin, dass sie sagen, es wäre doch besser gewesen, in Ägypten zu bleiben und dort zu sterben. Muss man sich mal vorstellen, Gott ist gegenwärtig und du willst eigentlich lieber zurück in die Sklaverei, um dort zu sterben. Und doch bleibt Gott in ihrer Mitte. Das finde ich so faszinierend an diesem Satz. Gott mitten unter uns. Und Gott führt sie durch die Wüste und sie lernen ihm zu vertrauen. Und sie lernen seine Treue kennen. Und sie lernen, wie er sie versorgt. Was lernen sie eigentlich? Nachfolge. Das ist nichts anderes als du folgst Gott, du folgst Jesus, Nachfolge, und du lernst ihn mehr und mehr kennen. Solange du schön hier im geheizten Gemeindehaus sitzt, ist das ja einfach. Wenn du durch die Wüste ziehst, sieht es doch ganz anders aus. Er ist gegenwärtig. Schauen wir uns das Laubhüttenfest etwas genauer an. Und da heißt es, sprich zu den Israeliten, am 15. Tag dieses 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn 7 Tage lang. Und am 1. Tag sollt ihr euch schöne Baumfrüchte nehmen, Palmwedel und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden. Und ihr sollt 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und ihr sollt dieses Fest für den Herrn jedes Jahr während 7 Tagen feiern. Das ist eine ewige Ordnung von euch, von Generation zu Generation. Im 7. Monat sollt ihr es feiern. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen. Warum? Damit eure künftigen Generationen erfahren, dass ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich bin der Herr, dein Gott. Und in Nehemia Nehemia 8 heißt es in Vers 15, holt Zweige vom Ölbaum und Zweige vom wilden Ölbaum und Zweige von Myrte und Zweige von Palmen und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Hütten zu machen. Das ist noch heute so. Das ist noch heute so. Ich lese uns mal aus dem Lexikon. Jedes Jahr zu Sukkot wird dort, wo sich Platz dafür bietet, im Garten, im Hof, auf dem Parkplatz, Balkon oder Dach, die Sukka, also die Laubhütte, gebaut. Eine mit Ästen, Stroh oder Laub gedeckte Hütte, die unter freiem Himmel stehen muss. In ihr werden, wenn es das Wetter erlaubt, die Mahlzeiten während der siebentägigen Dauer des Festes eingenommen. Besonders gesetzestreue Juden übernachten sogar in der Laubhütte. Jüdische Gemeinden erstellen in der Regel eine Gemeindesukka, in der das Gebet nach dem Gottesdienst und andere Empfänge während des Laubhüttenfestes stattfindet. Jetzt kommen doch ein paar Bilder. Ihr sollt eine Laubhütte bauen. Das ist jetzt das bei orthodoxen Juden in Jerusalem. Da legt der Chef selbst Hand an. Wir haben ja in diesem Monat Tischri, der siebten Monat, erst das Neujahrsfest, Rosh Hashanah. Dann kommt der große Versöhnungstag, Yom Kippur. Und am Abend von Yom Kippur, wenn der zu Ende geht, da fangen sie wirklich an zu bauen. Man muss ja rechtzeitig fertig sein für das Fest. Und dann finden sich die unterschiedlichsten Formen, jetzt wie alles in Jerusalem, von Hütten. Da hängt eine scheinbar hinaus. Da ist ein Balkon drunter. Das war eine Sukka, in die man eingeladen wurde, öffentlich. Oder hier an Häusern. Da und da oben. Mann. Nutzt die Balkone. Und die sind auch tatsächlich so gebaut, dass die versetzt sind, denn du brauchst Himmel über dir, nicht den Boden vom Balkon. Du sollst Himmel über dir haben. Ist witzig, wenn die Balkone dann so versetzt sind. Und weiter. Da bei dem größeren Haus, schauen wir es noch ein bisschen näher an. Da habt ihr verschiedene. Mach mal eins weiter, bitte. Ja. Da. Überall sind die Sukkot. Ihr habt schon gemerkt, da haben gar nicht so viele Platz drauf. Die ganze Familie wird schwierig. Es genügt, wenn die Männer da sitzen. Da ist man meistens sehr, ja, lösungsorientiert. Weil du nicht so Riesenbalkone hast, dann eben die Männer. Mit drauf schlafen wird es dann kuschelig, aber auch das wird teilweise praktiziert. Da sind wir in einem ultraorthodoxen Viertel, da nutzt man dann wirklich jeden Platz für die Hütten, auf dem Boden, weiter und am Haus. Also mehr passen eigentlich nicht hin. Denn du brauchst ja Himmel über dir. Was macht man in der Sukka? Man isst zusammen, die Mahlzeiten werden eingenommen. Weiter bitte. Man feiert zusammen. Und da geht es wirklich ziemlich rund. Da wird es dann in der Nachbarschaft ein bisschen lauter. Wunderschön. Ja, es ist ja, kommen wir gleich drauf, ein Freudenfest. Und ein letztes Bild. Da sitze ich in einer Sukka, einer öffentlichen, und zwar auf dem Palast des Königs Davids. Hier unten drunter sind die Ausgrabungen für den Palast von König David. Und auch darüber eine Sukka, das war ein besonderer Moment. Besondere Bedeutung. Was bedeutet Sukkot? Erstens, ein Fest der Freude. Ich lese uns nochmal aus Nehemia 8. Ich könnte auch die anderen Texte lesen. Und er sagte zu ihnen, seht, esst Fettes. Fettes meint das Beste. Der Fettschwanz von einem Hammel ist das Beste. Esst Fettes, trinkt Süßes und gebt denen davon ab, für die nichts zubereitet wird. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Zuflucht. Da ging das ganze Volk, um zu essen und zu trinken und anderen davon abzugeben und um ein großes Freudenfest zu feiern. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Und die ganze Versammlung machten Hütten und wohnten in den Hütten, denn seit den Tagen Josuas, des Sohns von Nun, bis auf jenen Tag, hatten es die Israeliten nicht mehr so gemacht. Und es herrschte sehr große Freude. Freut euch. Auftrag. Warum? Ihr habt allen Grund, euch zu freuen. Ihr habt so viel Grund, euch an eurem Gott zu freuen. An dem, was er Großes getan hat. An dem, was er tut. Und hier an Sukkot ganz besonders an der Gegenwart Gottes in deinem und meinem Leben. Freut euch. Richtet euch wirklich auf Gott aus. Und deshalb gehen sie aus ihrem normalen Leben raus, auch heute noch, und wohnen in dieser Laubhütte und freuen sich gemeinsam an Gott. Manche von uns kennen das Lied, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, wie heißt es, ist eure Stärke. Hier, das stammt hier aus Nehemia 8, Vers 12 vom Laubhüttenfest. Und da steht, dass sie von den Zeiten Josuas, das sind wir um 1400 vor Christus, bis jetzt, das sind wir im 5. Jahrhundert vor Christus, also mehr als 900 Jahre lang, dieses Laubhüttenfest mit dieser ganzen Freude nicht richtig gefeiert haben. Ich sag's mal anders, sie haben die Freude nicht genossen, die dieses Laubhüttenfest bietet. Was lässt man sich da entgehen, wenn du diese Freude nicht wirklich zelebrierst? Zweitens, ein Fest der Freude über Gottes Segen. Über Gottes Segen. Bisher habe ich allgemein von der Gegenwart Gottes gesprochen. Jetzt zu Gott ist ganz stark Ausrichtung auf den Segen. Ich lese uns aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 16. Das Laubhüttenfest sollst du 7 Tage lang feiern, wenn du den Ertrag einbringst von deiner Tenne und deiner Kelter, Erntefest. Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklavin und deine Sklavin und so weiter. 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich mit all deinem Ertrag und bei aller Arbeit deiner Hände segnen. Darum sollst du fröhlich sein. Genauso in Nehemia 8, es herrschte sehr große Freude. Sehr große Freude. 7 Tage lang fröhlich sein, wirkliche Freude empfinden, weil Gott dich mit all deinem Ertrag und bei aller Arbeit deiner Hände segnet. Ich lerne hier draus, ich soll nicht mit leeren Händen zu Gott kommen. Hat auch manchmal Gutes, mit leeren Händen zu Gott zu kommen, nämlich wenn du mit deinen eigenen Verdiensten kommst. Natürlich, da haben wir leere Hände. Aber hier geht es um was anderes. Ich soll nicht mit leeren Händen zu Gott kommen, sondern mit dem, was er mir gegeben hat. Das soll ich vor ihn bringen. Ich habe letzten Sonntag über Gaben geredet, Begabungen. Was für eine Fülle hat Gott uns an Begabungen, Ausrüstung für den Dienst gegeben. Und das bringe ich ihm mit Freude, weil er überreich gesegnet hat. Wie viel Materielles hat er uns gegeben? Vielleicht hast du Heilung erlebt, gesundheitliche Heilung. Vielleicht hast du ganz besonders seine Gegenwart in schweren Zeiten erlebt. Sukkot, dieses Fest, wäre Anlass, eine Liste zu machen über die vielen Segnungen Gottes im letzten Jahr. Ich hoffe, die Liste wird ganz, 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 ganz lang. Denn ich behaupte, sie ist lang. Aber manches Mal merke ich es nicht. Geht es dir auch so? Manchmal merke ich es nicht. Und das als Dankopfer, diese lange Liste Gott bringen, das kann ich hier aus Sukkot lernen. Gehen wir eine Folie weiter, bitte. Es heißt, es heißt im Buch Exodus, jetzt das Fest der ungesäuerten Brote, Passa, das erste Hauptfest. Du sollst nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Und jetzt heißt es in 2. Petrus 1, Vers 3, alles, was für das Leben und die Frömmigkeit nötig ist, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Die Elberfelder Übersetzung gebraucht hier einen interessanten Ausdruck, Gottseligkeit. Alles, was für das Leben, für die Nachfolge nötig ist und alles, was für die Gottseligkeit nötig ist, das hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Was heißt das, Gottseligkeit? Da steckt darin, dass ich selig bin in Gott. Selig. Manche Bibelübersetzungen geben das, dieses selig, weiter mit glücklich. Der glücklichste Mensch auf der Welt ist der, der wirklich seine höchste Freude in Gott findet. Und dafür hat uns Gott alles gegeben, steht hier. Und das kann ich ihm bringen. Das kann ich ihm nur bringen, weil er gegeben hat. Versteht ihr jetzt, warum das ein Freudenfest ist? Es geht hier nicht mehr um die vielen Segnungen, die er uns gibt. Es geht um ihn. Wirkliche Freude an ihm. Meine Frau und ich waren vor zwei Wochen in Hamburg auf der Evangelium 21 Konferenz. Und da hat John Stott etwas sehr... Piper, ja. Korrigiert mich bitte. John Piper etwas gesagt, was mich sehr getroffen hat. Ich mache es kurz, er hat es länger erzählt. Stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens und klopfst am Himmel an und du wirst eingelassen. Und du kommst dahin mit deiner ganzen Vergebung, die du von Gott hast, und mit deiner ganzen Heiligung, die du in deinem Leben erlebt hast, und mit den ganzen Gaben, die dir Gott anvertraut hat, und mit den ganzen Erlebnissen mit Gott. Und Jesus ist im Himmel nicht da. Ich bin froh, dass das mehr als hypothetisch ist, was ich sage. Aber stell dir vor, du würdest so überreich gesegnet mit allem. Aber es war die ganze Zeit eigentlich nicht Jesus die Mitte davon. Das ist das, worum es hier geht. Meine Freude ist in Jesus. Das ist die höchste Freude. Und das hängt nicht an den Segnungen, so wichtig die sind, sondern er. Jesus, meine höchste Freude. Die nächste. Sukkot, drittens, Laubhüttenfest, ist ein Fest der Torah, ein Fest des Wortes Gottes. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte euch eine Torah-Rolle mitbringen heute Morgen. Stellt euch vor, das ist eine Torah-Rolle. Braucht man viel Fantasie, ich gebe es zu. Sorry, ich habe sie daheim liegen lassen. Es heißt in Nehemia 8 wiederum. Die ganze Versammlung machte Hütten und wohnte in den Hütten. Und Tag für Tag las er aus dem Buch der Weisung der Tora Gottes vor, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. 7 Tage lang 5 Bücher Mose vorgelesen, Gesetz vorgelesen. Heute lesen fromme Juden in einem Jahr die Tora, die 5 Bücher Mose durch. Und bald fängt es von neuem an, das Jahr des Tora-Lesens. Jetzt die ganzen 5 Bücher Mose in 7 Tagen. Wisst ihr was? Das ist wunderbar. Ich habe das noch nicht erlebt im Ganzen. Aber was Juden heute machen, heute sind sie müde. Obwohl heute ein ganz, ganz hoher Tag ist. Heute sind sie etwas müde. Heute ist Hoshana Rabba. Ich übersetze mal, also Hoshana heißt Herr, hilf. Herr, rette. Und Rabba ist groß. Das ist der große Herr, hilf Tag. Tolle Bedeutung, oder? Tolle Bedeutung. Bei diesem Tag haben fromme Juden die Nacht durch Tora studiert. Und dann gehen sie morgens, heute Morgen, in die Synagoge oder Jerusalem an die Klagemauer und dann wird gefeiert. Wie gefeiert wird, zeige ich euch später. Deshalb sind sie heute zwar müde und doch nicht müde, sondern ganz erfüllt von diesem Wort Gottes. Wo kommt Hoshana im Neuen Testament vor? Einzug in Jerusalem. Jesus zieht als König auf einem Esel reitend ein. Und auf was möchtest du hinaus, Andreas? Hosianna steht in unseren Bibeln. Das ist genau dieses Hoshana. Herr, hilf. So wird der König begrüßt. Eigentlich sind wir ja nicht am Laubhüttenfest, als Jesus einzieht. Aber sie nehmen diesen Brauch vom Laubhüttenfest, als Jesus kurz vor Passa in Jerusalem einzieht. Da kommt der König und du kannst nichts Besseres rufen als Herr, hilf. Herr, hilf. Sie lesen die Nacht hindurch Tora. An diesem Tag, Hoshana Rabba, der große Herr-Hilftag. Und morgen ist ein weiterer wunderbarer Tag. Simchat Torah. Freude der Torah, Freude am Gesetz. Den müssen wir uns auch mal gönnen. Dann hast du nämlich 2 Tage, wo es mal fast nur ums Wort Gottes geht. Und das noch in Gemeinschaft. Also auf Schlafen kann man da ganz gut verzichten. Das ist echt ein tolles Erlebnis, weil dieses Wort so wunderbar ist. Weil dieses Wort so wunderbar ist. Eine ganz große Freude am Wort Gottes. Das nächste. Schauen wir am heutigen Tag Hoshana Rabba mal in die Synagoge. Das ist in der Hurfa-Synagoge in Jerusalem. Und da ist hier in der Mitte, haben wir nicht einen Zeigestab? Nee, dann nehmen wir eben den hier. Das ist ein wenig Missbrauch. Da haben wir die Rednerkanzel. Hinten ist der Torah-Schrein, oben zu sehen. Und hier tanzen sie außenrum, voller Freude über die Tora. Das ist ein bisschen fremd, bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Aber diese tiefe Freude, die aber dann zum Ausdruck kommt, die gehen nicht zum Lachen in den Keller, die zum Ausdruck kommt, das finde ich toll. Erklären wir gleich nochmal die Ankündigung. Viertens. Sukkot, Laubhüttenfest, Gottes Sohn zeltete unter uns. Das ist für mich eine der großartigsten Stellen, über die ich immer wieder nachdenke und staune. In Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. So als hätte er eine Sukka aufgeschlagen, so eine Laubhütte. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein einzig Geborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Da kommt Gottes Sohn, da kommt Gott selbst auf die Erde und schlägt seine Hütte auf. Er ist nicht auf der Durchreise, sondern seine Herrlichkeit wohnt unter uns. Das ist so groß, was wir sehen, als Jesus hier über die Erde gegangen ist. Man kann nur staunen, was Gott hier getan hat und tut. Seine Herrlichkeit mitten unter uns. Das ist ein Vorgeschmack, wie Gläubige, so die Ausdrucksweise in der Bibel, im Himmel zelten. Hatte ich bisher auch noch nicht gemerkt gehabt, dass das die Ausdrucksweise ist. Da heißt es in Offenbarung 12, Vers 2, darum freut euch, ihr Himmel und ihr, die ihr darin zeltet. Offenbarung 13, Vers 6, alle, die im Himmel zelten, die Gläubigen, zelten im Himmel im Sinne von, sie wohnen im Himmel. Und das macht es Jesus umgekehrt, dass die Herrlichkeit Gottes hier kommt und unter uns wohnt. Das ist ein Vorgeschmack darauf, wie auch wir als Kinder Gottes einmal im Himmel bei Gott sein werden. Kannst du dir das vorstellen, wie das ist? Da heißt es in Offenbarung 7, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen ein Zelt aufschlagen. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, aber es ist groß. Dass der auf dem Thron sitzt, Gott selbst, über mir, über dir, wenn wir Gläubige sind, ein Zelt errichtet, dass wir ab da bei ihm wohnen können. Also wenn einem das kalt lässt, verstehe ich es nicht. Mich lässt das nicht kalt. Es wird aufgehoben, was ganz am Anfang der Bibel steht, Genesis 3, wo es heißt, so schickte der Herr Gott den Menschen aus dem Garten Eden fort. Trennung. Und jetzt geht es wieder zurück. Laubhüttenfest, Jesus besucht das Laubhüttenfest, Johannes 7. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe, nachdem aber seine Brüder zum Fest hinaufgegangen war, da ging auch er hinauf. Ich gehe davon aus, dass Jesus dreimal im Jahr als gesetzestreuer Jude nach Jerusalem gegangen ist. Hätte er das nicht getan, hätte er die ewige Ordnung nicht gehalten, dann wäre das Sünde gewesen. Denn Sünde ist Verstoß gegen das Gesetz Gottes. Jesus ging dreimal im Jahr nach Jerusalem. Hier das Laubhüttenfest. Dann heißt es in Vers 37 bis 39, am letzten, dem großen Tag des Festes, das sind wir heute, großer Tag, das Rabba, was ich gesagt habe, so heißt es bis heute. Am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus da und rief, wenn jemand Durst hat, komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit meinte er den Geist, den jene empfangen sollten, die an ihn glaubten. Damals wurde an diesem letzten Tag Wasser aus der Siloa-Quelle geholt, Siloa-Teich. Die liegt unten in Jerusalem, zum Tempel hochgebracht und dann wurde Wasser ausgegossen. Lebendiges Wasser. Das ist der Grund, warum Jesus hier ruft, wer Durst hat. Und es war damals schon klar, er meint nicht körperlichen Durst, er meint natürlich geistlichen Durst, Lebensdurst, Durst nach wahrem Leben. Denn wir sind ohne dieses lebendige Wasser alle am Verschmachten. Aber dann sagt er noch mehr. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn dann die Deutung auf den Heiligen Geist ist, von uns werden Ströme lebendigen Wassers fließen, der Heilige Geist in uns strömt über. Das betrifft sicherlich die Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Römer 5, Vers 5, strömst du über. Das betrifft die Gaben, die der Heilige Geist uns geschenkt hat. Strömen sie über. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ström das über. Das ist das, was Jesus hier sagt. Es gibt wunderbare Stellen im Alten Testament, wo Ähnliches steht. Jesaja 58. Und alle Zeit wird der Herr dich leiten und in dürrem Land macht er dich satt und deine Knochen macht er stark und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser nicht trügen. Oder Jeremia 17. Gesegnet der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist, er wird sein wie ein Baum am Wasser gepflanzt und zum Bach streckt er seine Wurzeln aus und nichts hat er zu befürchten, wenn die Hitze kommt. Das Laub bleibt ihm und im Jahr der Dürre muss er sich nicht sorgen, er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Wunderbare Bilder und es gibt noch mehr. Die nächste Folie bitte. An Sukkot laufen die gläubigen Juden, ich denke auch traditionell die weniger gläubigen Juden aus Brauch, mit dem sogenannten Lulav durch die Straßen. Eben haben wir auch gesehen, wie sie in der Synagoge damit tanzen. Da habt ihr auf dem linken Bild, wie ein gläubiger Jude hier an der Klagemauer sie vor sich hält. Ihr seht auch rechts mich als Fremdkörper, mich erkennt man immer gleich. Ich habe irgendwie, es würde mir auch nichts nützen, wenn ich Lulav in der Hand hätte. Ich bin immer leicht zu erkennen, dass ich nicht jüdisch bin. Es war so eine schöne Feier, die vier Arten. Da habt ihr eine Zitrusfrucht, Etrog, Myrtenzweige, Bachweidenzweige und eben Lulav. Und Lulav, das steht für die Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit. Die steht für Gerechtigkeit. Das ist das Symbol für Gerechtigkeit. Tja. Machen wir mal einen Test. Wer möchte von euch testen, wie Lulav hier aussieht? Helen? Was stimmt hier nicht?
Die sind einzeln.
Die waren gebunden. Ich habe sie mittlerweile zerstört. Was stimmt an diesen Zweigen nicht, die du in der Hand hältst?
Die sind vertrocknet.
Die sind total vertrocknet. Das ist das krasse Gegenteil zu dem, was ich eben gelesen habe. Ich habe gelesen, du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle. Der ist vom letzten Jahr. Ich bin ja gerade nicht in Jerusalem, wie ihr merkt.
Muss man es jedes Jahr frisch?
Jedes Jahr frisch. Für mich ist das ein Bild, als ich das jetzt dieses Jahr wieder in die Hand genommen habe. Denn letztes Jahr, als wir in Jerusalem waren, war das ja ganz frisch. Wenn das meine Gerechtigkeit ist, wenn das mein Christsein ist, wenn ich vor einem Jahr die letzte Gottesbegegnung gehabt hätte, und es sieht so aus, wäre traurig. Ein Christ kann doch nicht vertrocknet sein bei diesen ganzen Zusagen, die wir gehört haben. Das ist auch ein Thema von Sukkot. Das ist den Juden heute ganz, ganz wichtig. An Sukkot darf dieser Palmzweig nicht vertrocknet sein. Sechstens, Jesus bereitet eine Wohnung im Himmel vor. Eine Wohnung. Die Stelle mache ich nur ganz kurz. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, Johannes 14. Ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten. Warum? Damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Erst kommt die Herrlichkeit Gottes auf die Erde und wohnt unter uns. Jetzt ist die Herrlichkeit Gottes, Jesus, in den Himmel zurückgegangen und bereitet dort eine Wohnstätte. Wir sind dann am Freudenfest, oder? Da dürft ihr gerne selber noch drüber nachdenken. Schauen wir ins Buch Sacharja, und da geht es vom Alten Testament aus gesehen um Zukunft. Da heißt es, alle, die übrig bleiben von all den Nationen, die gegen Jerusalem gezogen sind, werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um sich niederzuwerfen vor dem König, dem Herrn der Heerscharen, und um das Laubhüttenfest zu feiern. Auch darum geht's am Laubhüttenfest. Jesus ist König. Man wirft sich am Laubhüttenfest vor diesem König nieder, bildlich. Aber das ist die Zukunftsaussicht. Hier geht es um Völker, Nationen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Da geht es um die letzten Schlachten, je nachdem, wie wir das sehen. Das sind auch die Völker, die heute im Aufstand gegen Gott sind. Und es wird eine Zeit kommen, da zieht man zum Laubhüttenfest, um sich vor dem König niederzuwerfen. Wir haben heute einen Vorgeschmack. Wir haben seit dem Neuen Testament einen Vorgeschmack, wo die Königsherrschaft Gottes nicht auf das jüdische Volk mehr begrenzt ist, sondern auf die Heiden, auf uns ausgeweitet worden ist. Wir werfen uns vor dem König Jesus jetzt schon nieder. Aber was für ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Kommen wir zum Schluss. Die himmlische Sukkah, die himmlische Laubhütte, Gott wird bei den Menschen wohnen und die Menschen bei ihm. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen zelten, wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Erinnern wir uns, Wüstenwanderung, die Stiftshütte mitten im Volk und die Stämme außenrum gelagert. Dann kam der Tempel in Jerusalem und man zog dreimal im Jahr zum Tempel in diese Gegenwart Gottes. Im Neuen Bund, wir sind im Neuen Bund, da ist seine Gemeinde. Tempel Gottes, wird uns im 1. Korintherbrief gesagt. seine Gemeinde. Bist du heute zum Tempel Gottes gezogen, zu seiner Gegenwart? Ich hoffe es, dass jeder mit dem Bewusstsein heute Morgen gekommen ist. Ich begegne jetzt Gott. Und in der Ewigkeit wohnt Gott mitten unter seinem Volk, wie eine Laubhütte mitten unter seinen Kindern. Das meint Laubhüttenfest. Gott wohnt mitten unter seinem Volk, das er gerettet hat. Gott als Mitte des Lebens. Vielleicht kennt jemand den Namen Wladimir Pickmann. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Er hat jetzt zu diesem Laubhüttenfest geschrieben: Wie wunderbar ist es, dass wir eines Tages das himmlische Sukkot im neuen Jerusalem feiern werden, wenn es heißt, siehe da, die Laubhütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. In diesem Sinne wünschen wir ihnen viel Freude und ein fröhliches Sukkot. Lasst uns beten. Herr Jesus, dieses Fest, eine ewige Ordnung, ist dafür da, dass wir uns freuen, dass wir von dir alles haben, leiblich wie geistlich, dass wir uns über deine Gegenwart freuen, dass wir uns darüber freuen, dass man alles mit dir macht, in dir lebt. Danke, dass du zugesagt hast, ich bin bei euch alle Tage bis an das Weltende. Amen.